Ich habe heute ein super spannendes Thema mit und damit auch einen fantastischen, wundervollen Gast. Hallo June!
Hi, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Also für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen?
Ich bin June Kanamia. Viele kennen mich vielleicht von meinem Instagram-Kanal Food is Taking Over. Tatsächlich kenne ich Sabrina aus einem ganz anderen Kontext. Wir haben nicht zusammen Abi gemacht. Wir waren im gleichen Deutschleistungskurs
Und
und im
Kunst-LK,
Kunstleistungskurs. Genau. Und nach dem Abi ging es für mich auch weiter in Richtung Kunst, denn ich habe eine Ausbildung in Kunst und Deutsch auf Lehramt. Und das erklärt auch so ein bisschen das Thema für heute, weil ich, also unsere Rollen sind heute ganz klar verteilt. Die Sabrina ist eher die Expertin aus dem Bereich Food-Fotografie und ich habe ganz verschult, wie soll es anders sein, ein Thema mitgebracht, was man auch bestimmt super für die 7. Klasse aufarbeiten kann: Kunstunterricht, Stillleben, Malerei des 16., nee, 17. Jahrhunderts. Und genau, und da bringen wir jetzt so ein bisschen unsere beiden Expertisen zusammen, hoffe ich. Und ich hoffe, das wird für dich nicht allzu langweilig, weil wir hier mit gemaltem Essen zu tun haben. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es lustig wird.
Also wenn ich es langweilig fände, dann hätte ich dich hier nicht eingeladen, beziehungsweise wir haben ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, was wir denn mal thematisch machen könnten. Und ich dachte mir, Food Styling in der Malerei, als du das so gepitcht hast, wie geil. Also habe ich jetzt auch an anderen Stellen noch nie wirklich so gehört und durchgenommen gesehen. Und etwas, das ich meinen Coaches auf den Weg mitgebe, ist, dass man sich Inspiration aus anderen Medien holen soll. Nicht nur in der Fotografie, sondern auch, ja, Malerei. Grafik. Ich habe sehr viel Inspiration zum Beispiel für Farbtheorien aus dem Grafikbereich oder auch was ich einfach in der Natur sehe. Und entsprechend finde ich es sehr geil, dass wir eine ganze Podcast-Folge diesem Thema widmen werden. Und du hast drei Bilder mitgebracht, über die wir heute im Detail sprechen wollen. Für alle, die hier zuhören, ich packe euch die Links zu den Bildern in die Shownotes. Es gibt diesen Podcast aber auch als Videoversion auf YouTube. Das ist auch in den Shownotes. Und eventuell, das müsst ihr euch später mal anschauen in den Shownotes, gibt es auch einen Instagram-Post dazu, wenn ich die entsprechenden Rechte habe, die Bilder dort zu posten. Das habe ich natürlich vorab nicht recherchiert.
Man muss es ja auch spannend halten, ne? Also es muss ja auch spannend bleiben, immer die
Genau.
Überraschung nehmen, wie sie kommen.
Aber alles, was ihr an Informationen braucht, findet ihr in den Shownotes. Und sollen wir jetzt das erste Bild anschauen oder möchtest du erst noch mal darüber reden, wie du überhaupt darauf gekommen bist.
Genau, ich glaube, für alle, die jetzt irgendwie nicht so viel mit Geschichte der Malerei zu tun haben, wäre ein kleiner Exkurs besonders hilfreich. Also, falls, ich weiß nicht, ob das im Titel schon erkennbar ist, deswegen erkläre ich das nochmal. Und zwar, wir gucken uns heute Stillleben an. Stillleben sind halt einfach Dinge, die still leben. Nein, das ist halt eine besondere Malereiform, wo halt nicht lebendige Objekte dargestellt werden, arrangiert werden. Und dieses Genre an Malerei war halt sehr, sehr, sehr beliebt und auch sehr prominent in den Niederlanden um 1600 etc., also 17. Jahrhundert, also Anfang 1600 bis quasi 1699. Das war halt quasi die Zeitspanne, wo sehr viele dieser Gemälde produziert werden. Und weiß ich nicht, die Menschen, die sich sehr mit Geschichte auskennen, wissen schon so, ah ja, das ist doch eine ganz besondere Ära. Was, also zu dieser Zeit, wie kommt es, dass bestimmte Nationen besonders reich und wohlhabend sind in dieser Zeit? Das Buzzword ist Colonialism, guys, Colonialism. Und zwar, also und gerade die Niederlande, also du bist ja halt auch an der Grenze zu den Niederlanden dran. Die waren halt eine sehr, sehr starke Seemacht und auch eine sehr, sehr starke Handelsnation. In dieser Zeit ist es halt auch, also die Niederlande hatten unterschiedliche militärische Konflikte auf ihrem Land mit Spanien etc. Aber an und für sich, was ganz besonders ist, sie waren halt auch eine Zeit lang auch eine Republik, also nicht gelenkt von einer Monarchie, sondern halt unterschiedliche ich weiß nicht, Grafschaften, glaube ich, könnte man das so ein bisschen bezeichnen. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gemeinsam Handel betrieben. Und das war halt eine sehr einzigartige Form, die halt auch sehr profitabel war für diese Art von Handel. Aber wenn man halt auch irgendwie gerade dieses Zeitalter und Handel bespricht, man muss halt auch bei allen Bildern, die wir heute besprechen werden, die sind immer sehr prunkvoll, sehr dekadent, also so Wohlstand trieft quasi aus der Oberfläche der Malereien, muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten. Dieser Wohlstand wurde auf den Rücken und auf Kosten von den teilweise versklavten und wirklich brutal ausgebeuteten Menschen in den Kolonialgebieten erschaffen. Und das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten. Das ist auch leider nach wie vor ein Kapitel, was jetzt in den Museen nicht prominent aufgearbeitet wird. Also wir haben zwei Gemälde aus dem Rijksmuseum. Und da war ich halt auch so selber vor Ort. Wunderschöne Gemälde. Also jemand, der irgendwie nach Amsterdam reist, gönnt euch das wirklich. Das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man das jetzt so klein auf dem Monitor halt so sieht. Aber auch da wird halt die Geschichte der Seefahrt sehr prominent behandelt, also so kleine, nee, nicht kleine, aber Modelle von Schiffen, die riesig groß sind, sehr detailliert. Das wird halt schon besprochen, aber halt die dunkle Seite, die blutige Seite mit den Aufständen und Widerstandskriegen in den Kolonialgebieten, das wird halt nicht aufgearbeitet, was halt sehr schade ist. Und was ich aber positiv finde, ist, ich habe halt meine gesamte Besprechung oder mein gesamtes Wissen für die heutige Podcast-Folge habe ich aus diesem Katalog, das ist, es war eine Sonderausstellung im Mauritshuis in Antwerpen und das trägt den Titel Slow Food. Und da muss ich sagen, sind aber diese Kapitel zum Kolonialismus sehr gut aufgearbeitet. Also das heißt, da ist Bewegung in dem Kunstkanon drin, da ist Bewegung halt auch in der Kunstwissenschaft drin. Und ich habe eine Frage mitgebracht. Oh Gott, beziehungsweise, ja. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Also ich habe...
Ich fühle mich hier ein bisschen wie im Kunstunterricht.
Aber wir hatten eine gute Zeit im Kunstunterricht. Also ich nehme das als Kompliment. Und so, ich habe mir die anderen Podcast-Folgen mal angehört und teilweise auch angeguckt. Und das war halt ganz oft so, dass du eigentlich die Rolle mitgebracht hast, wo du die Fragen stellst. Also du leitest halt so ein Thema an und dann stellst du halt die Fragen. Ich hätte Lust, das so ein bisschen heute zu verdrehen, dass ich dir ganz viele Fragen stelle.
Ich lieb's, ja.
Der Grund überhaupt, wieso? Also das ist ja schon erstmal so eine berechtigte Frage, so okay, warum reden wir jetzt über Stillleben? Was soll der Spaß, wenn das hier eigentlich ein Fotografie-Podcast ist? Du hast gerade eben schon gesagt, so ja, man muss sich ja auch Inspiration aus anderen Medien nehmen, aber it's deeper than that, okay? Ich habe mir, manchmal passiert dir was zwischen meinen beiden Ohren. Und in der Kunstwissenschaft gibt es tatsächlich halt diese Annahme, dadurch, dass halt Fotografie ein sehr junges Medium ist, im Vergleich zu Bildhauerei und zu Malerei. Und sowohl Malerei als auch Fotografie sind visuelle Medien. Und in der Kunstwissenschaft ist es halt einfach etabliert, die Anfänge der Fotografie haben ganz viel auf Malerei aufgebaut, sei es jetzt Bildkomposition, Lichtlenkung, Raumgefühl etc. Und was ich aber mich immer gefragt habe, so ja, okay, Porträtfotografie sehe ich total. Ne? Oder halt irgendwie Landschaftsfotografie sehe ich auch total, die Parallele zu Malerei. Wie sieht es denn aber aus, wenn man konkret wirklich Foodfotografie anguckt und Malerei von Lebensmitteln? Und meine Annahme, es war immer so ein Bauchgefühl, dem ich aber nicht weiter nachgehen konnte oder vergessen habe, dem weiter nachzugehen. Wie sieht es denn aus konkret mit Mahlzeiten, Stillleben und Fotografie? Ist es eine legitime Annahme, dass man sagt so, okay, ich kann mir da ein bisschen was abgucken, ich kann mich davon ein bisschen inspirieren lassen? Oder ist es einfach Quatsch und so, ja, okay, aber diese Ästhetik und halt dieser Stil von Stilllebenmalerei, das ist halt so alt und altbacken, das ist jetzt real für die Praxis als Geschäftsfrau mit einem Fotografie-Business eigentlich gar nicht mehr anwenden. Das ist irrelevant für dich. Und das würde ich gerne heute, das ist so ein bisschen die Frage, die ich gerne nachher, ist meine Annahme richtig gewesen oder bin ich da ein bisschen auf der falschen Spur? Genau.
Mir sind gerade so viele Dinge in den Kopf gekommen, als du das alles so runter erzählt hast. Denn Foodfotografie ist ja jetzt, ich würde mal sagen, im Vergleich zu Porträt zum Beispiel, doch sehr kommerziell. Also oftmals ist der Gedanke hinter Foodfotografie, dass etwas verkauft werden soll. Und also wie gesagt, ich kenne Foodfotografen, die genau in diese Ästhetik von Stillleben reingehen und das dann auch als ihren Stil verkaufen und dafür gebucht werden. Als kommerzieller Foodfotograf ist es aber auch oft so, dass du den Stil für Brands gestaltest. Also, dass du quasi deinen Stil anpasst an das, was ein Kunde haben möchte oder das, was deren Unternehmen, deren Branding repräsentiert. Und da haben wir dann wieder das Thema Food Trends, kommen und gehen. Du bist ja auch schon ein bisschen länger in der Food-Szene dabei und hast es ja auch mitgekriegt, so die Anfänge der Blogger-Zeiten, ne? So 2010 bis 2015 oder so, da war alles irgendwie auf weißem Marmor und alles,
Oh
ne? Kennst du die
ja.
Zeit noch? Genau, also es gibt immer so Trends, jetzt sind es sehr viele Bold Colors, flächige, farbige Hintergründe und ich denke, das ist eher so ein Kommen und Gehen, welche Stile gerade irgendwie gewollt sind und damit dann ja auch zum Beispiel die Art des Stylings oder des Lichts. Und ja, ich bin jetzt an deiner Frage irgendwie so ein bisschen so durchgerutscht.
Ich habe jetzt dich aber so verstanden, dass du sagst, so, okay, diese Frage mit dieser Stil ist altbacken oder dass dieser Stil ist zu alt, das ist für dich irrelevant, weil alle Stile in der Fotografie kommen und
Es
gehen.
kommt
Habe ich
ja
dich
alles
richtig
wieder.
verstanden?
Ja, genau. Ich
Ja,
meine, guck
okay.
dir Mode an. Jetzt sind wir wieder in den 90ern angelangt und, ne?
Ich glaube, wir sind schon einen Schritt
So ein
weiter. Wir sind jetzt
bisschen.
schon bei Y2K,
Ja.
2000er. Hosen hängen
Ja.
gerade so auf den Hüften. Arschgeweih kommt wieder. Let's do
Ja.
it.
Auf jeden Fall vielleicht das noch, bevor wir in die Bilder rein oder mit deinen Punkten weitermachen. Übrigens, ich finde es fantastisch. Normalerweise bin ich ja die Expertin. Und heute sitze ich hier nur so und bin jetzt halt so, ja, am Nicken und bin total fasziniert.
Wie fühlt sich das an?
Es ist sehr toll, weil ich heute auch ganz viel lernen darf und das ist ziemlich schönes Gefühl. Die Malerei und die Stilllebenmalerei hat halt viele Dinge, die man sich rausziehen könnte, vor allem in Bezug auf, kommen wir gleich zu, Styling oder auch Komposition, wie man etwas anordnet. Man kann extrem viel daraus mitnehmen. Aber das Ganze dann wiederum auch zu seinem eigenen Stil machen, würde ich sagen. Also, dass wir Inspiration aus etwas ziehen, um es zu dem hinzuzufügen, was schon in unserem Repertoire ist.
Ich würde dann vielleicht sagen, springen wir doch erstmal direkt mit dem ersten Bild. Dieses Bild ist auf mehreren Ebenen so schön. Bei meiner Recherche habe ich natürlich auch geguckt, so, na, wo fängt denn an? Woraus hat sich also dieses Mahlzeitenstillleben entwickelt? Das ist tatsächlich, so ein kleiner Exkurs in die Kunstgeschichte, eigentlich sehr unüblich für europäische Malerei, dass man Gegenstände ohne Menschen halt hat. Das ist gar nicht, so üblich. Das ist tatsächlich dieses Landschaftenmalerei etc. Das kam jetzt gerade erst.
Weltschmerz.
Genau. Das kommt jetzt gerade erst in dieser Zeit, wo das Stillleben an und für sich halt quasi super trendy und populär halt ist. Davor waren ganz, ganz viele Gemälden tatsächlich kirchlicher Natur. So, weil, wer hat halt das meiste Geld damals zu dieser Zeit? Das war halt der Klerus, sehr wohlhabend und das waren halt auch die Auftraggeber. Bewusst nicht gegendert, waren meistens tatsächlich Männer. Und deswegen, also generell war halt die Gesellschaft sehr männerdominierend, ne? Und deswegen war ich umso glücklicher, als ich herausgefunden habe, dass einer der Pionierinnen dieses Mahlzeiten-Stilllebens eine Frau war, nämlich Clara Peters. Und das ist halt ihr Gemälde. Und nochmal ganz kurz, also ich habe gerade eben gesagt, ursprünglich waren ganz, ganz viele Auftragsarbeiten von der Kirche. Und wie kommen wir jetzt von der Kirche zu Mahlzeiten? Das ist nämlich ganz spannend, denn es gab, bevor wir halt dieses fertige Genre der Mahlzeitenstillleben haben, gab es bereits halt schon Darstellungen von Küchen. Also irgendwie ist da halt eine vollgestopfte Küche. Da ist aber immer noch ein Mensch da in dieser Küche, der halt die Lebensmittel zubereitet hat. Und im Hintergrund gibt es halt immer irgendwie ein Fenster, ein Tor, also irgendwie ein Medium, wo man halt raus ins Freie gucken kann. Und dort ist halt eine Szenerie auf dem Marktplatz. Und ganz oft sind das irgendwie die Vorbereitung für ein großes Fest, sowas wie Ostern etc. Also da sieht man halt noch so ein bisschen diesen kirchlichen Kontext.
Das ist gerade lachen, weil du die Öhrchen und Ostern.
Ach so, oh mein
also
Gott.
June sitzt auf einem Gaming-Stuhl und da sind so zwei süße weiß-rosa Hasenöhrchen zu sehen.
Oh mein Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, ich bin gerade im Zimmer meiner kleinen Schwester, weil ich gerade nicht zu Hause bin. Aber es passt gerade zum Thema. Ist ja natürlich alles durchdacht worden. Kirchliche feste Mahlzeiten. Ja. Das heißt, irgendwie die Verbindung von Mahlzeit und Kirche bestand ja, wir haben ja auch das letzte Abendmahl zum Beispiel als biblisches Motiv etc. Also das heißt, irgendwie fanden Lebensmittel und Mahlzeiten schon immer ihren Platz, aber es ist was ganz Besonderes, dass halt jetzt um 1600 und ein paar zerquetschte wirklich nur Mahlzeiten zu sehen sind. Und hast du noch die Eckdaten? Ich meine, das Gemälde ist von 1610.
Circa 1625.
1625. Genau, das hier ist quasi, dieses Gemälde ist aus den ersten Jahrzehnten von dem 17. Jahrhundert. Und im Katalog Slow Food habe ich gelesen, was ist jetzt halt hier dieses Besondere daran? Sabrina, möchtest du vielleicht so ein bisschen das verstaubte Wissen aus dem Kunst-LK auspacken und eine grobe Bildbeschreibung machen? Für alle, die natürlich jetzt gerade zuhören und das Gemälde gerade nicht sehen, ist es natürlich total sinnvoll, wenn wir das Gemälde einmal beschreiben.
Ich fühle mich wirklich wie in einer mündlichen Prüfung. Wir haben hier ein Gemälde, das relativ vollgestellt ist mit verschiedenen Bildelementen, verschiedenen Lebensmitteln. So erstmal als großen Überblick. Ich sehe Käse, ich sehe eine halbierte Artischocke, ich sehe Kirschen. Das ist erstmal eine sehr wilde Zusammenstellung, würde ich sagen. Ich denke, man kann da was Geiles, denkt direkt an Rezepte, was kann man da Geiles draus machen? Wie ist es vom Geschmacksprofil? Aber darum soll es hier wahrscheinlich nicht gehen. Wir haben im hinteren Bereich des Bildes einen sehr großen Teller, der etwa ja schon gut ein Drittel des Bildes einnimmt. Ein großes Stück Käse ist dort zu sehen. Davor ist ein Hartkäse, würde ich sagen. Könnte aber auch ein Stein sein, wie es aussieht. Auf diesem Käse drauf ist etwas, das aussieht wie ein Stück Räuchertofu. Ich vermute, es ist kein Räuchertofu, sondern ein weiteres Stück Käse. Und da drauf platziert ist ein Teller in einem bläulichen, gräulichen Ton. Und was da drauf zu sehen ist, kann ich jetzt auch nicht beschreiben. Es könnte eventuell Geflügel sein.
Das sind Butterflocken.
Butterflocken.
Das ist Butter, was ganz in ganz feine Scheiben geschnitten ist und oben drauf gelegt ist.
Vor diesem großen Käseteller, auf der linken Seite des Bildes, haben wir einen weiteren, etwas kleineren Teller. Darauf ist die vorhin schon erwähnte halbierte Artischocke zu sehen. Übrigens mega genial und wunderschön mit den verschiedenen Schichten. Der Teller ist relativ leer gehalten. Also der Käseteller ist sehr voll. Man sieht gar nicht so viel vom Teller. Der Artischockenteller ist etwas leerer gelassen. Man sieht so ein bisschen auch die Spiegelung von dieser Artischocke auf dem Teller. Das zeigt, dass es eine reflektierende, ein glänzendes Material ist. Wir haben vor dieser Artischocke dann diese Kirschen, die ich erwähnt habe. Die sehen aus wie Cocktailkirschen. Die sind sehr glänzend, fast ein bisschen wie Glas. Also auch sehr cool. Ich bin hier sehr professionell. Sieht sehr cool aus. Genau, also wie diese Cocktailkirschen. Ein sehr schönes, ich wollte jetzt sagen knalliges Rot, aber es ist gar nicht so knallig, aber es ist ein helles Rot. Im ganz linken Bereich des Bildes, im Hintergrund, haben wir noch etwas, das aussieht wie ein schön und reich geschmücktes Fässchen Salz. Sieht sehr hübsch aus, hätte ich gerne. Genau, der Hintergrund selbst ist sehr minimalistisch gehalten, ist einfach nur eine dunkelbraune Fläche, die nach vorne hin ein bisschen heller wird. Und wir haben im vorderen Bereich dann noch ein Stückchen von der Artischocke, glaube ich, abgeschnitten, ein Strunk von der Kirsche und ich meine, man sieht den Kern dort. Ein Messer ist rechts auf den Teller draufgelegt. Und dann haben wir noch im rechten Bereich im Vordergrund etwas, das auch wahrscheinlich einen Käse darstellen soll. Es könnte aber auch ein Burgerbrötchen sein.
Ja, es kann tatsächlich irgendwie so
Was
Brot oder so sein. Ich
Brotiges,
hätte
ne?
auch eher Brot auf
Ja.
Brot getippt. Also auf den anderen Malereien gibt es halt auch so Brottaschen, wo es aufgebrochen ist und das sieht so ein bisschen wie das halt aus.
Ja.
Kann tatsächlich sein, dass es irgendwie so eine spezielle Brotart, die halt zu der damaligen Zeit in Antwerpen populär ist. Genau. So, sehr schöne Beschreibung. 15 Punkte auf jeden Fall. Wir müssen nochmal an den Vokabeln arbeiten. Es ist doch ein bisschen zu salopp, wenn du sagst, sieht cool aus, aber es ist okay. Ja, also eine Frage, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist einfach nur so, ich habe ja schon angedeutet, diese Form oder dieses Genre der Malerei, Mahlzeiten Stillleben, aber Stillleben allgemein war sehr, sehr, sehr beliebt. Und meine Frage ist jetzt, hast du irgendwie vielleicht eine Vermutung, warum gerade so eine Art von Malerei sich super gut verkauft? Wir haben ja gerade eben schon, du hast ja gerade eben schon erwähnt, so Foodfotografie ist sehr kommerziell. Was sagt das jetzt über Mahlzeitenmalerei halt aus, die halt auch sehr kommerziell ist?
Ich glaube, das Erste, was ich als Rückfrage dazu habe, war das jetzt auch in den Niederlanden oder ist es eine deutsche Malerin?
Das ist eine flämische Malerin, die in Antwerpen gelebt hat und sie hat sowohl in den Niederlanden gearbeitet, als Niederlande halt eine Republik war, aber halt auch als die Niederlande unter spanischer Herrschaft war. Also sie war halt immer irgendwie tätig. Dadurch, dass halt gerade die Stadt Antwerpen teilweise halt auch unter spanischer Besetzung halt war. Das ist halt so spannend. Oh mein Gott, ich bin gerade so ein bisschen am Fangirlen. Es ist ja eine Sache, wenn man behauptet, ja, diese Malerin war halt sehr beliebt, dass man sagt, so, ja, okay, ihr Nachbar hat dann halt vielleicht ein Gemälde von ihr verkauft oder der Onkel, bla bla bla, weil sie die Person halt nett fand. Aber bereits im 17. Jahrhundert, beziehungsweise 18. Jahrhundert, da fing es da so ein bisschen an, wo halt reiche Menschen, die Kunstwerke haben, das halt anfangen zu kategorisieren, also sowas wie ein Inventar aufschreiben. Und einige ihrer Gemälden waren tatsächlich in den spanischen Sammlungen von reichen Menschen. Das heißt, über die Landesgrenze hinaus waren ihre Gemälde halt so beliebt, dass sie halt auch in den Sammlungen gefunden wurden. Und ich finde, das ist ja halt auch nochmal irgendwie ein
Krass.
Rückschluss darauf, wie etabliert sie halt einfach war und wie sehr man halt ihr Handwerk einfach ist. Und das als Frau zu dieser Zeit, das ist doch einfach total wild.
Also nochmal zurück zum Thema, warum war das so beliebt? Also ich habe noch eine Frage, die sich genau da stellt, weil dadurch, da kommen wir dem vielleicht auch auf die Spur. Wie ist sie denn überhaupt an diese Sachen rangekommen? Das hat sie ja nicht aus der Erinnerung gemalt, sondern das wird sie ja vor sich arrangiert haben und dann, ne? Und ich würde mal sagen, so um 1600 rum war so ein Riesenstück Käse, so eine Artischocke, bestimmt nicht ganz günstig und auch nicht ganz easy zu bekommen.
Ja, du hattest gerade eben ja schon gesagt, so, wildes Geschmacksprofil, was kann man daraus machen? Und tatsächlich muss man halt auch bedenken, anders als jetzt aus der Foodfotografie, wo ich halt die Lebensmittel so darstelle, ne, also ich muss da halt ganz konkret irgendwie an deine fotografischen Arbeiten für die Aufstriche denken, wo du halt konkret wirklich die Zutaten von dem Produkt halt dargestellt hast. Also das heißt, die Message war so, ich möchte mit diesen dargestellten Lebensmitteln schon mal so eine gewisse Vorstellung, Vorahnung von dem geschmacklichen Erlebnis halt darstellen.
Genau, ja.
Das haben wir hier, wie du vielleicht vermutet hast, definitiv nicht.
Es ist eher so ein hier, schaut, was ich habe.
Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist halt eine Zeit, wo die Niederlande unglaublich wohlhabend ist. Handel floriert und auch, also der. Man muss so, man kann tatsächlich so ein bisschen rückschließen, wenn die Kunst floriert, kann man halt davon ausgehen, dass halt auch alle anderen Bereiche des Lebens sehr, also die haben keine finanziellen Sorgen.
Ja.
So. Weil, ne, nur Menschen, die halt das Geld haben, können Auftragsarbeiten aufgeben oder halt diese Gemälde erwerben. Und der Grund, weshalb, oder eines der Gründe, also eine Vermutung, warum man sagen könnte, warum gerade in dieser Zeit dieses Genre floriert, ist, dass es einfach ein neuer Mittelstand entstanden ist. Das waren halt so neureiche Menschen, die durch den Handel reich geworden sind und jetzt halt auch wirklich dekorative, also nicht christliche Kunst, sondern halt dekorative Kunst für ihre Wohnräume brauchen. Und natürlich, weil das halt auch eine sehr zeitaufwendige Arbeit ist und sehr teuer ist, muss man halt auch sagen, so, ja, ich möchte nicht einfach nur irgendwas Nettes fürs Auge, sondern es muss halt auch irgendwie meinen Status repräsentieren.
Ja.
Mein Status als reiche Geschäftsfrau, tendenziell waren es aber ja reiche Geschäftsmänner, let's be honest here. Und all diese Zutaten, klar, der Käse ist halt, also Molkeerzeugnisse, der Aufwand, also der zeitliche Aufwand, um halt überhaupt Käse herzustellen, mit dem Reifeprozess etc., unglaublich aufwendig. Dann halt auch das Gleiche mit der Butter. Das ist eine Zeit, wo es keine Kühlschränke gibt. Also überhaupt diese Art, halt die Butter haltbar zu machen, ist halt unglaublich aufwendig. Dann Salz. Salz wird nicht vor Ort an der Küste in den Niederlanden erworben, sondern eher aus dem Mittelmeerraum. Halt, also überhaupt allgemein Gewürze zu der Zeit unglaublich teuer, wenn du halt irgendwie eine kleine Menge schwarzen Pfeffer hast oder Zimt etc. Das sind halt alles Zutaten aus den Kolonialgebieten. Unglaublich teuer. Artischocke, genau das gleiche aus dem Mittelmeerraum. Kirschen meine ich auch, dass sie damals halt nicht regional halt in den Niederlanden, das kam halt erst viel später. Und halt auch allein dieses Gefäß, du meintest schon, das ist ein voll das schöne Salzgefäß. Und auch halt diese Gefäße, diese glänzenden, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie Silber oder Edelstahl ist, alles super teuer. Und soll halt auch suggerieren, die Person, die dieses Gemälde halt besitzt, ne, das ist halt immer, man muss halt auch immer denken, glaub nicht alles, was du im Internet siehst, glaub nicht alles, was die Menschen dir verkaufen. Hier auch wieder so ein bisschen wie bei Instagram, ne, aber das soll das halt quasi suggerieren.
Ja.
Genau, und deswegen weniger Geschmackserlebnis, sondern mehr, ich habe das Geld.
Oh, es ist super spannend. Und auch wenn du das jetzt alles sagst und man sich das Bild dann nochmal anschaut, dann sieht man es mit ganz anderen Augen. Ich denke da jetzt nicht an die Niederlande oder an Belgien, wenn ich dieses Bild sehe, sondern ich sehe noch sehr viele andere Einflüsse.
Ja, also wer jetzt irgendwie neugierig geworden ist und sich allgemein mal Mahlzeitenstillleben angucken möchte, es gibt halt von unterschiedlichen Museen ein sehr gutes Online-Angebot. Bei meiner Auswahl der Gemälde habe ich tatsächlich jetzt einige gewählt, die halt nicht so ganz krass offensichtlich mit Kolonialzeit und Kolonialgebieten referieren, aber es gibt halt auch teilweise Gemälden, wo halt irgendwie eine sehr, sehr große Muschel im Hintergrund ist. Und da weiß man halt auch so, ja, also diese Art von Meeresfrüchte schwimmt jetzt nicht in der Nordsee, sondern wo kommt die halt her? Oder halt auch sehr, sehr exotische Früchte, wie zum Beispiel Ananas etc. Mhm. Und das ist halt immer in Rückgriff, okay, für diese Art von, also für diese neue Art von Mittelschicht in den Niederlanden ist es halt Wohlstand. Aber auch gleichzeitig hinterlässt es immer einen bitteren Nachgeschmack, denn Wohlstand für einen bedeutet halt Ausbeutung, Sklaverei für andere. Ist aber trotzdem sehr spannend zu sehen, wie ein und dieselbe Epoche anders zelebriert, inszeniert und dargestellt wird. Meine Frage an dich. In dem Katalog, was ich gelesen habe, wurde konkret zu Clara Peters gesagt und halt auch, also weiß nicht, ob man das jetzt so sieht auf dem Katalog, aber auf dem Katalog selber ist halt auch ein Close-up von einem ihrer anderen Mahlzeitenstillleben. Und gerade diese Komposition aus diesen drei Käseblöcken mit der Flocken, also mit dem Teller mit Butterflocken obendrauf, ist halt ein wiederkehrendes Motiv. Ich glaube, sie hat halt einmal in diese drei Käseblöcke investiert und hat halt wirklich the most, making the most out of it. Das ist wirklich sehr aufwendig.
Das kennen wir alle. Ja.
Genau. Und ich meine, hey, work smarter, not harder. Like, I stand.
Ja. Yeah.
Und Quentin Bouvelot, ich glaube, das war einer der KuratorInnen, die halt an der Sonderausstellung gearbeitet haben, hat aber angemerkt, dass halt gerade bei Clara Peters, und das müsste man halt wirklich mal in größerer Auflösung halt gucken, hat es halt wirklich geschafft, dass der Käse, die Textur des Käses fast, also so real ist, also dass man halt fast so merkt, so okay, wenn ich da ein bisschen länger drauf, dann krümelt dann halt quasi ein Stückchen vom Käse halt da so runter.
Ja, und ich muss mich auch nochmal entschuldigen, ich habe vorhin so salopp gesagt, es könnte auch ein Stein sein. Ich habe das hier sehr klein vor mir, ich habe es mir aber auch schon in groß angeschaut, da hatte ich aber mehr Fokus auf diesen wunderschönen Kirschen und die Details sind wirklich extrem beeindruckend. Also schaut auf jeden Fall auf die Links, in die Links rein und geht mal ganz nah rein. Ich meine, da gibt es auch wirklich hochauflösende Bilddateien und es sind ja am Ende auch die Details. Also auch wenn ich Foodfotografie mache und meine Fotos anschaue, gehe ich ja auch immer einmal um zu schauen, ob der Fokus richtig sitzt, gehe ich immer in die 100% Ansicht und oh, es ist so schön, diese Details. Davon lebt ja die Fotografie. Die Foodfotografie, aber eben auch diese Stillleben, weil ja, diese Textur vom Käse, Texturen, sind halt wirklich der Hammer, weil sie ja anscheinend auch das Licht entsprechend so nicht gesetzt hat. Ich gehe mal von aus, dass es wahrscheinlich mit natürlichem Licht arrangiert wurde, aber das sieht ja trotzdem sehr bewusst gesetzt aus, denn sonst hätten wir diese Texturen ja nicht.
Genau. Ich habe mir nämlich bei der Betrachtung von diesen Stillleben, es gibt halt schon so Unterschiede. Bei einigen Gemälden kann man regelrecht die Zutaten riechen. Also man kann die irgendwie fast, also so dieses Gefühl, wenn man halt reinbeißen würde, hat man halt fast auf den Lippen. Und meine Frage war, wieso kriegt man halt diese sensorischen Erlebnisse bei einigen Gemälden fast sofort beim ersten Blicken und bei anderen halt nicht? Und mein Bauchgefühl ist halt tatsächlich, je mehr man halt von diesen Texturen halt so sieht, desto mehr schafft es auch das Gehirn halt diese Verbindung hinzukriegen. Und meine Frage ist jetzt halt auch im Vergleich mit der Fotografie, ja, eigentlich hast du es ja gerade schon beantwortet, dass du halt schon darauf achtest.
Also ich würde sagen, der Anspruch ist der gleiche. Texturen hervorheben, um ja etwas, das man nicht greifen kann, das man nicht schmecken, nicht riechen kann, halt nur auf der visuellen Ebene so appetitlich oder so realistisch wie möglich darzustellen.
Bei deiner Beschreibung hast du gesagt, dass der Hintergrund relativ unaufgeregt ist. Da sieht man jetzt nicht irgendwie andere Objekte im Hintergrund, sondern es ist ein sehr einheitlich dunkelbrauner Untergrund, der aber zum Bildvordergrund hin halt heller wird. In den Anfängen der Mahlzeitenstillleben gab es halt tatsächlich wie so eine Rezeptur. Haha, see what I did here. Wie man halt die Bildkompositionsaufwand. Ganz viele, nicht alle. Das sehen wir gleich, aber ganz viele der früheren Mahlzeitenstillleben sind halt im Querformat. Und ein Tisch verläuft über die gesamte Bildbreite. Dieser helle Untergrund ist halt quasi so die Tischkante, die man halt so ganz leicht angedeutet halt so
Ja.
sieht. Und der Hintergrund ist halt tendenziell wieder halt nicht alle, aber sehr, sehr viele ist halt dunkel gehalten. Warum? Weil dann halt die Lebensmittel, die halt im Bildvordergrund sind, richtig leuchten aus diesem Dunklen heraus. Es ist leider halt nicht so viel bekannt über Clara Peters als Person und auch als über ihre Bildpraxis. Zeitlich ein bisschen später, ich weiß gar nicht, ich glaube, das müsste dann später sein mit Rembrandt. Aber ich weiß halt von anderen Künstlern, wie zum Beispiel Rembrandt, dass sie halt auch sehr viel sich vom Theater halt abgeguckt haben. Was man halt anwenden kann, also gerade halt mit Lichtsetzung, um halt die Lebensmittel oder halt um das Motiv, was man in den Gemälden halt in Szene setzen möchte, ne, halt auch hier wieder in Szene setzen, besonders hervorheben kann. Und dieses Hintergrunddunkel, Motiv halt hell ist zum Beispiel so eine Methode. Dann hast du noch mal ganz kurz gesagt, so, ich weiß nicht wieso, also eigentlich ist das Rot von den Kirschen gar nicht so knallig, aber trotzdem leuchtet es irgendwie so regelrecht in diesem Gemälde. Und das ist halt auch wieder aufgrund der Farben, weil die ganzen anderen Farben, die wir hier auf diesem Teller halt haben, sind eher so ein bisschen, sie leuchten zwar, weil das Objekt halt hell angeleuchtet ist, aber die Farbe ist eher blass oder halt eher auf dem grünlichen, gelblichen Spektrum. Also diese Farbe Rot haben wir nur einmal in dem Inneren von der Artischocke, was halt auch wunderschön leuchtet, und halt die Kirschen. Genau.
Also du hast zwei Kontraste gerade beschrieben. Wir haben einmal den Hell-Dunkel-Kontrast vom Hintergrund zu dem Hauptmotiv und dann haben wir Farbkontraste. Das ist jetzt nicht, es ist kein Komplementärkontrast. Wir sind eigentlich in einem relativ analogen Spektrum unterwegs, plus halt, ja, dass da mit Sättigung sehr viel gespielt wird, dass wir sehr entsättigte Farben drumherum haben und dann halt dieses, ja, dadurch wirkt dieses Rot halt noch krasser, weil alles drumherum relativ dezent ist.
Jetzt kommen wir vielleicht zu der Frage, wenn ich jetzt dieses, das ist ja wirklich ein saualtes Gemälde, ne?
Sprache.
Es ist ein. meine Frage ist jetzt, du hast ja eine Zeit lang auf deinem Instagram-Account sehr viel mit Bildkomposition halt so ein bisschen erklärt, so ja, hier so und so, durch dieses Arrangement kann man den Blick des, also der betrachtenden Person halt lenken etc., dynamischer Aufbau, nicht dynamischer Aufbau etc. Gibt es hier konkret etwas, wo du sagen kannst, so okay, da sehe ich, dass da vielleicht diese Überlegungen sind, weil vielleicht für das ungeschulte Auge könnte man sagen, so okay, da hat halt die Clara Peters einfach sehr, ja, okay, das, die Auswahl ist nicht willkürlich. Ne, das sind halt alles sehr teure, luxuriöse Gegenstände für das, für die damalige Zeit. Aber hat sie das jetzt willkürlich einfach auf den Tisch gestapelt? Oder kannst du da halt irgendwie sehen, so, das ist eigentlich ein sehr spannender Aufbau, weil A, B, C.
Ja, ich musste jetzt mal grimm nachmachen.
Ehrenmann, nicht da, aber trotzdem anwesend.
Also, genau, ich hatte ja am Anfang auch, ich war ja erstmal sehr überfordert von diesem Bild, weil so viel darin los ist. Aber obwohl wir extrem viele Elemente haben, wird der Blick ja schon sehr gezielt gelenkt. Also, wenn ich jetzt so überlege, wie mein Blick durchs Bild gewandert ist, ich würde sagen, er ist als erstes zu dem großen Käsestück gewandert, weil das hellste Element ist in dem Bild. Also das, was hell ist, fällt uns sehr schnell auf und natürlich auch, was von der Fläche am meisten Raum einnimmt. Also dieser Käse kommt als erstes, dann sehe ich, dass davor dieses kleinere, dunklere Stück ist und dadurch wird mein Blick dann nach links gelenkt und dann kommen als nächstes auch direkt die Kirschen, die durch diese Signalfarbe sehr auffallen. Dann haben wir das Grün in der Artischocke, das auch eine einzigartige Farbgebung ist in diesem gesamten Bild. Aber auch der blaue Teller mit den Butterflocken ganz oben ist dann nochmal so ein Eyecatcher. Also ja, man springt ein bisschen, aber man bleibt immer im Zentrum des Bildes und ist irgendwie fasziniert von allem und guckt dann immer wieder hin und her. Wir haben auch ein bisschen eine Diagonale. Dadurch, dass der Teller ja da oben platziert ist, im rechten Bereich des Bildes, haben wir so eine Dynamik, die von rechts oben nach links unten geht oder von links unten nach rechts oben. Ne? Also im Zentrum des Bildes haben wir diese Diagonale aus ja, den Butterflocken, dem dunklen Stück Käse und der Artischocke. Und ja, es wirkt alles irgendwie sehr harmonisch miteinander, wie es platziert ist. Also da ist nichts willkürlich dran. Das ist alles extrem bewusst so gesetzt worden.
Ja, also meine Vermutung ist, und das war, also ne, ich meinte ja am Anfang, ich komme mit ganz viel so Bauchgefühl hier so rein und ich hoffe, in diesem Gespräch so einiges von diesem Bauchgefühl zu widerlegen oder halt bestätigen zu lassen. Und ich dachte halt auch dadurch, dass wir halt auch hier so Höhenunterschiede haben mit der Butter als höchsten Punkt und halt das Brot als tiefen Punkt, dass halt da irgendwie der Blick gelenkt und dass man halt irgendwie, das war meine so eine Vermutung, dass der Blick vielleicht eher zu dem hellsten und höchsten Punkt im Gemälde halt wandert und dann halt nach unten geht langsam. Genau. Wir können, also wenn das für dich fein ist, können wir vielleicht irgendwie diese Analysen oder Fragen so, ist das halt ein spannendes Arrangement, vielleicht auch beim nächsten Gemälde einmal machen, weil das ist ein bisschen wilder von der Kommission, da sind auch ein bisschen mehr Elemente halt so drauf.
Ich würde auch sagen, wir sind jetzt schon seit fast 40 Minuten am Quatschen.
Geil.
und ich springe mal zum nächsten und wir gucken mal, was wir da Schönes erleben können.
Genau. So. Wir haben jetzt hier ein Mahlzeitengemälde, was halt nach Clara Peters, also Clara Peters war zwar eine der Pionierinnen und ihr Stil und ihre Art halt der Darstellung der Lebensmittel hat halt auch die Künstler, und das waren halt leider wieder auch hauptsächlich Männer, nachhaltig beeinflusst tatsächlich, aber hier sehen wir halt schon eine Veränderung. Erstens, das Bild ist hochkant.
Ja.
Wir haben auch ein bisschen mehr im Hintergrund. Also es ist halt nicht dieser klare Cut, hier ist der Tisch, da sind die Lebensmittel und was dahinter ist, passiert nicht mehr so viel. Wir haben jetzt hier nicht Bildvordergrund und Bildhintergrund, sondern wir haben auch irgendwie so etwas Mittelgrund. Artiges. Also man kann halt erahnen, was da halt ist, aber das verschwindet nicht vollständig im Hintergrund. Aber so richtig im Vordergrund ist es auch nicht. Ja. Magst du sonst, also ist das Bild groß genug?
Ich habe es mir gerade nochmal groß in einem extra Fenster reingeholt,
Ah, nice.
damit ich ein bisschen mehr
Okay.
erkennen kann. Ja.
Genau. Für alle, die halt über, also die Podcast-Folge nur hören, vielleicht hier eine Beschreibung. Für alle, die das jetzt auch selber nochmal in richtig riesengroß anhören, das ist halt eine Aufnahme oder beziehungsweise eine digitale Darstellung vom Reichsmuseum. Und da kann man wirklich, ohne das Bild jetzt groß irgendwie herunterladen zu müssen, so super nah ranzoomen. Es macht richtig Spaß, dort irgendwie Gemälde
Da ist
anzugucken.
eine Schnecke.
Genau, magst du dann einmal beschreiben?
Okay, also das Bild ist vom ganzen Stil her irgendwie komplett anders als das, was wir eben gesehen haben. Wir haben sehr viel mehr Bildelemente und es ist ein bisschen hart, das zu beschreiben für mich tatsächlich. Wir haben auch wieder eine Tischplatte, nehme ich an. Wir sehen allerdings den Rand davon. Also wir gucken quasi auch wieder von vorne drauf auf das Bild. Der größte Teil des Bildes ist tatsächlich schwarz oder ein sehr dunkles Grau. Und es geht einmal wie ein Rahmen um die Hauptelemente im Bild. Und die Hauptelemente fügen sich irgendwie zu einem großen, bunten Fleck zusammen. Und ich beschreibe einfach mal von oben beginnend. Wir haben im oberen Drittel des Bildes ein paar Weintrauben, wo noch Blätter und Ranken und alles dran sind. Es sind drei verschiedene Arten, mindestens sehe ich gerade, von Weintrauben. Dunkle Trauben, hinter diese dunklen lila Trauben, grüne Trauben und dann die etwas helleren lila Trauben.
Irgendwie so eine
Und
Rosé-Form, ne?
ja,
Irgendwie so ein
genau,
Zwischending.
ja. Ich sehe hier gerade auch zwischen den Ästen und Blättern kann man ein Spinnennetz sehen, eine Motte, eine Spinne. Hier guckt auch noch eine kleine Ähre hervor. Also wirklich alles super detailliert. Also diese Blattadern, das sieht aus wie ein Foto. Das ist wirklich super krass, wenn man daran zoomt. Und auch auf den Weintrauben, die sind teilweise matt, teilweise sieht man da Wassertropfen drauf. Also wirklich ist der Hammer. Ich kann mich gerade in diesem Detail verlieren. Dann haben wir neben den Weintrauben auch noch eine Walnuss liegen. Oder eine Walnuss heißt es, glaube ich. Walnuss sagt man. Grüße gehen raus an Melanie Wirz, bei der ich all diese Dinge lerne. Also eine halbierte Walnuss, wo man auch ja, das Innere sieht, plus die Schale. Dann ist da auch noch ein kleiner Zweig mit Brombeeren. So eine ganz reife Brombeere und eine, die noch rot ist. Und das sind jetzt Mini-Details. Ich verliere mich gerade in Details. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus.
Aber das ist halt wirklich so das Schöne an diesen, finde ich persönlich zumindest, an den Mahlzeiten Stillleben. Je weiter sie sich entwickeln, desto voller wird halt der Tisch. Und wenn man halt wirklich den Luxus hat und eine sehr hohe Auflösung von dem Bild hat, kann man so nah ranzoomen und sich einfach nur denken, wow, okay, da ist halt so viel drauf. Aber machen wir weiter mit der Beschreibung, bevor wir halt zu der Deutung kommen.
Also diese Weintrauben-Anordnung liegt auf etwas, das aussieht wie ein Karton, eine Box, eine Schuhschachtel, irgendwas in der Form, in einem bräunlichen und beigen Ton. Vor diesem Arrangement haben wir eine Schüssel, also eine etwas höhere Schüssel mit blauen Dekorationen. Ich bin mir nicht sicher, aber es mutet für mich etwas niederländisch an, wie dieses Zwiebelgeschirr, sagt euch bestimmt auch was, hatten wir in Deutschland ja auch viel. Also ja, etwas in dem Stile. Und auch da sieht man wieder ganz krass die Details, wie das Licht mit dem Material spielt. Es schaut ein kleiner der Teil von einem wahrscheinlich Löffel raus, der auch ganz aufwendig verziert ist und eine ganz geniale Form hat. Ich hätte ihn gerne für meine eigene Deko. Vor dieser Schüssel, dieser Keramikschüssel, haben wir dann wahrscheinlich das Hauptmotiv des Bildes oder das Hauptaugenmerk, könnte ich mir vorstellen. Wieder ein sehr glänzender silberner Teller, von dem man kaum etwas sieht, weil da so viel drauf arrangiert ist. Also da ist ein Granatapfel, der liegt, glaube ich, sogar noch hinter diesem Teller. Der Granatapfel ist auch halbiert bzw. geöffnet, dass man die wunderschönen roten Kerne da drin sieht. Und vor diesem Granatapfel liegen Austern und das kann ich jetzt nicht genau erkennen, was das sein soll. Irgendeine Nuss,
Maronen, glaube
Marone,
ich.
okay, ja, das können genau Maronen Und dann noch ja, links von diesen Austern eine weitere Schale. Ich weiß nicht, ob das die Austernschale ist oder eine andere Muschel. Auf jeden Fall ja, Meeresgedöns. TM. Ja, rechts von diesem Teller sehen wir dann noch weitere Früchte, eine Orange, die einen sehr interessanten Strunk hat. Ja, genau, die ist ganz gelassen. Links davon haben wir aber noch eine Orangenscheibe. Und davor liegt erneut mit Grün und Ästen eine, was ist das? Hagebutte oder nee, Gochi kann es auch. Gochi ist kleiner. Auf jeden Fall eine rote, rötliche Beere oder Frucht.
Ich glaube, Hagebutte ist es nicht. Hagebutte, die haben ja eher die Blätter, das ist ja wie so aus
Es stimmt, die Blätter passen da nicht.
Rosen. Ne? Das ist ja halt quasi der Fruchtkörper von den Rosen. Das weiß ich
Ja.
nicht, was es
Ich
ist.
kann es nicht sagen. Es sieht sehr schön aus und sehr ja, exotisch. Und dann haben wir links von diesem Tellerarrangement leicht im Hintergrund noch eine Glas. Vase, Karaffe, auch wieder sehr aufwendig dekoriert und ja, wunderschön. Man sieht in diesem Glas die Spiegelung aus dem Raum. Wie geil ist das denn, ey? Davor sind dann auch noch Blümchen und es sieht aus wie eine Efeuranke. Die Blümchen erinnern mich irgendwie an Stiefmütterchen, aber sind es wahrscheinlich nicht.
Doch, wahrscheinlich schon.
Ja.
Ich glaube, wenn du ranzoomst, siehst du halt auch so Draht zwischendurch. Also die
Ja.
Stiefmütterchen wurden halt mit Garn oder Draht, ich glaube, das ist eher Garn, an der Efeuranke halt befestigt. Und es wurde sich auch gar nicht bemüht, das jetzt irgendwie zu verstecken, dass sie da befestigt sind.
Wild auf jeden Fall. Und dann, das verwirrt mich am meisten an diesem ganzen Gemälde, davor haben wir eine Zigarre oder Pfeife und etwas, das aussieht wie ein Stück Tau. Also es sieht aus wie eine schlaffe Zigarette, aber es sieht aus wie ein Tau, das an einer Seite am Brennen ist. Und das verwirrt mich sehr und ich bin sehr gespannt, was du mir dazu zu sagen hast. Und dann haben wir da noch eine Schnecke, eine sehr süße kleine Schnecke, die an dem Tischrand oder ja, wenn das ein Tisch ist, sich fortbewegt. Ach, krass. Und dann haben wir da noch Stoff oder eine Tischdecke, die extrem prunkvoll ja, dekoriert ist. Und dann haben wir noch mehr, also, ja, krass. Es ist unfassbar viel Detail und im Kunstunterricht wäre ich verzweifelt, wenn ich dazu hätte eine Bildbeschreibung schreiben müssen. Sagen wir es mal so.
Ja, aber
Ja.
du hast eigentlich dir, also müssen wir mal schauen, wie wir das zurechtschneiden. Also du hast da auf jeden Fall nichts übersehen.
Es wird nichts geschnitten, das müssen alle durchhalten.
Genau. Also dieses Gemälde ist von Abraham Mignon. Und wir fangen vielleicht einfach mal an, was ist anders als jetzt bei Clara Peters? Also abgesehen von diesem Bildaufbau, dass wir jetzt ein bisschen mehr haben als nur Vordergrund und Hintergrund. Wir haben jetzt nämlich, also ich würde wirklich behaupten, diese Trauben irgendwie sind so eine komische Zwischenebene. Der Unterschied ist nämlich, dass der Lichtkegel eigentlich auf diese Platte sind mit diesen Austern. Dieser Granatapfel, der halt halbiert ist, ist auch noch irgendwie so ein bisschen drauf. Und die Keramikschale mit diesem Zwiebelmuster-ähnlichen Motiv, die sind definitiv im Bildvordergrund, aber die Trauben sind irgendwie so im Halbschatten, leuchten
Ja.
hervor. Und dann kommt der eigentliche Bildhintergrund, der halt einfach nur sehr, sehr dunkel, dunkelgrau, dunkelschwarz, wissen wir nicht. Und das Gemälde von Clara Peters ist ja haarscharf an der Tischkante geendet. Also wir haben jetzt nicht gesehen, was unter dem Tisch ist. Bei diesem Gemälde sieht man halt tatsächlich auf der rechten Bildunterseite sieht man halt diese drapierte Tischdecke, die irgendwie so fast samtig ist von der Textur
Ja,
her.
ja.
Und auf der anderen Seite sieht man halt irgendwie unter dem Tisch, der scheinbar irgendwie aus Stein oder so ist. Das ist auf jeden
Und
Fall kein
ziemlich dick,
Holztisch.
also es ist eine sehr
Sehr
dicke,
massiv.
ja, genau.
Sieht man, glaube ich, irgendwie ein Messer, womit vielleicht die Austern aufgeknackt wurden und dann halt mehr Austernschalen.
Stimmt, das habe ich nicht erkannt, genau,
Das
ja.
ist okay. Ist unter den Tisch gefallen. Didims. Und eine weitere, und das ist halt wirklich tatsächlich so ein bisschen die Besonderheit an Abraham Mignon, er hat jetzt nämlich hier auch noch Insekten und andere Tiere mit eingebracht. Ne? Wir haben jetzt nicht nur, also das ist dann halt tatsächlich so die Frage, ist es überhaupt noch ein Stillleben, wenn wir eigentlich hier vermeintlich lebendes Getier in dem Gemälde haben? Und ich würde sagen, wie heute bei einigen Menschen zählt halt Tiere nicht als Leben oder lebendiges Tier.
Vor nicht allem wirklich nicht Insekten, als Leben. Ne?
Ja. Ja, vor allem nicht ja. Insekten, genau. Deswegen würde ich das immer noch als Stillleben durchwinken lassen. Und ich würde auch sagen, die Auswahl an den Gegenständen von Abraham Mignon sind halt nochmal ein bisschen, also deuten nochmal viel, viel stärker halt auf Kolonialismus halt hin. Diese Pfeife zum Beispiel, also Tabak allgemein, das wächst halt nicht in den Niederlanden. Das ist definitiv auch aus den Kolonialgebieten. Austern halt auch irgendwie nochmal ganz krass, ne? Wink, wink, luxurious. Der Granatapfel wächst halt auch nicht in den Niederlanden. Und wir wissen nicht genau, was halt in dieser Karaffe, also nicht in dieser Karaffe, in dieser Keramik halt ist, was für ein Gewürz. Aber ich nehme mal an, es ist was zum Würzen. Die Zitrone selber wächst auch nicht in den Niederlanden. Und dann würde ich nochmal zu dem Arrangement da drüber kommen. Also ich würde sagen, der Bildvordergrund mit den Objekten, die halt angeleuchtet werden vom Licht, da finde ich halt die Bildsprache ganz klar, okay, Reichtum, Wohlstand, ich beteilige mich am Handel, ich habe Zugang zu den Objekten, die wir von dem Handel halt hier in den Niederlanden halt haben. Der obere Teil tatsächlich erinnert mich von der Bildsprache her wie so ein Füllhorn mit mit so Dingen, die man halt irgendwie von der Ernte halt so hat. Also gerade so diese Ähren. Klar, es ist auch wieder halt Wohlstand, aber irgendwie von der Bildsprache her erinnert mich das halt an, es ist Erntezeit.
Etwas europäischer gecodet.
Genau. Ja, und das ist dann halt auch spannend, wie halt unterschiedliche KünstlerInnen halt trotzdem halt Mahlzeiten ganz anders inszenieren können. Ein Vermerk von aus dem Katalog, es ging jetzt nicht konkret um Abraham Mignon, das war halt irgendwie eher allgemein zu diesem Genre Mahlzeitenstillleben. Und zwar, obwohl man in den Gemälden keine Menschen halt sieht, wird aber immer angedeutet, dass halt irgendwie kurz zuvor ein Mensch an dieser Tafel rumgewerkelt hat oder gleich zurückkommt, um weiter dran zu speisen. Du meintest halt, dass diese glühende Pfeife dich jetzt so ein bisschen verwirrt hat, weil das halt einfach so gar nicht irgendwie in Mahlzeiten passt. Das sieht halt auch, das deutet ja auch darauf hin, hier war jemand, der halt diese Pfeife angezündet hat und die halt dann hier nur kurzzeitig halt liegen gelassen hat. Und auch die aufgeknackte Marone, also irgendjemand war da und halt die Marone aufgeknackt und auch halt der, die unterhalb des Tisches, die aus dann Schalen, dass es ja halt auch jemand schon war und da dran gegessen hat. So.
Und da haben wir das Thema Storytelling wieder drin, dass diese kleinen Dinge eine Geschichte erzählen, die über den Rahmen, über den Inhalt des Bildes hinausgeht. Und es ist gut, wenn wir uns bei manchen Dingen fragen, hä, warum, wieso? Weil so bleiben wir an diesem Bild auch hängen.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so bei dem kleinen Bild, also von dem YouTube-Video halt so sieht. Ich dachte mir nämlich halt auch dieses Drapieren von Stoffen, das machst du ja auch so häufig in deinen Fotos. Und ich, also bei meinen drei Bildern, die ich ausgewählt habe, ist dieses Gemälde das Einzige, was halt quasi diese Stoffdrapierung unten hat.
Das Interessante ist ja auch, normalerweise würde man eine Tischdecke ja über den ganzen Tisch hinweg auch drapieren. Und hier ist es ja sehr bewusst so, dass man sie noch sieht, weil dieser Stoff, der schreit ja auch Wohlstand. Aber ich würde sagen, Wohlstand ist genauso, also die Tischplatte an sich, dieses massive Stück Stein, das schreit halt auch Wohlstand. Und da wollte er dann wahrscheinlich beides zeigen. Weil beides eine gewisse Aussage hat und dann haben wir wieder einen Kontrast von verschiedenen Texturen und Materialien, den weichen Stoff, den glänzenden Stoff und diese massive Steinplatte.
Ja, aus kunsthistorischer Sicht muss man auch anmerken, dass gerade halt auch die Darstellung von Texturen in den Niederlanden in, also im Pflanzen weiß ich nicht so genau, aber es gibt halt sehr viele Maler aus dieser Region, die sich sehr auf die Darstellung von Texturoberflächen spezialisiert haben. Und wenn man halt hier einmal, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das einmal auf der Webseite vom Rijksmuseum anzusehen, man kann so richtig dolle ranzoomen an dieser, an diesen Saum, unteren Saum von dem Stoff, und man sieht halt fast wirklich
die, also diese Fasern.
Genau. Also der Saum, da ist halt eine goldene Stickerei halt so dran und dann hängen halt so Fransen drunter. Und man sieht da halt wirklich die einzelnen Fäden von diesen Fransen und einige, da ist irgendwie noch so ein Metall in den Fäden eingearbeitet. Das glänzt dann halt auch irgendwie so im Licht. Allgemein, wenn man halt kann und ranzoomt, also die Austern, die Triefen, da sind halt so Tropfen.
Ja, diese Tropfen sind auch so krass.
Die richtig leuchten, weil ja alles irgendwie von diesem Steintisch relativ dunkel gehalten ist. Und genau, also ich hatte ja am Anfang diese Frage, wieso kann man bei einigen Gemälden regelrecht das Essen riechen oder halt sich erahnen, wie die Textur von den Lebensmitteln halt so ist. Und ich denke, hier ist halt auch, also Lichtreflexion.
Ja,
also mein Bauchgefühl, dass das hier irgendwie so ein ganz krasses Werkzeug ist, um das halt so hinzukriegen.
Also ich habe zwei Dinge, wo wir jetzt nochmal den Bogen zur Food-Fotografie schlagen können, als wir darüber redeten. Also einmal jetzt, ja, Thema Licht. Es ist einfach, ich finde es unfassbar beeindruckend, wie viele Details in diesem Gemälde zu sehen sind. Und es ist alles because of light. Also ne, diese Details jetzt auch hier von dem Stoff, die ganzen Texturen, all das ist nur durch ein gut gesetztes Licht so darstellbar. Und das, jetzt kommen wir zu diesem wirklich krassen, beeindruckenden Ding, das Licht verändert sich. Der hat es bei Tageslicht gemacht. Und so ein Gemälde, da sitzt du ja nicht nur ein paar Stunden dran, da sitzt du Tage und Wochen dran. Das ist ja Öl, ne? Das muss dann ja auch immer erst nochmal eine Runde trocknen und dann, also dieser Prozess, das ist so ein krass langer Prozess und das Licht verändert sich im Laufe des Tages und dass er das einfach so durchgezogen hat, also dass sich diese Lichtstimmung in diesem Bild, dass die so authentisch und gleichmäßig ist, finde ich unfassbar beeindruckend. Muss man sich einfach nur überlegen. Ich meine, wir mit der Food-Fotografie haben auch schon extrem lange Shootings und ich rede ja immer davon, wie frustrierend es ist, wenn man mit Tageslicht arbeitet, weil das kann sich teilweise im Minutentakt, aber mindestens nach einer Stunde super krass verändern und dann sieht es schon ganz anders aus und wir reden hier von einem Prozess, der über Wochen hinweg geht. Also richtig krass. Ich habe mich gerade in dieser Nerdigkeit verloren.
Das ist okay.
Das muss ich einfach nochmal hervorheben und betonen. Und dann sind wir nochmal beim Thema Texturen. Also was man hier raus lernen kann, du hast gesagt, die Niederländer, die waren besessen mit Texturen. Und zu Recht, weil dieses Bild so spannend ist, dadurch, dass so viele verschiedene Materialien und Texturen hier zu sehen sind. Also ich hatte es ja schon gesagt, bei dieser Glaskaraffe sieht man den Raum in dem Glas gespiegelt. Wir haben diese Details auf den Trauben, wir haben die matte Steinfläche, wir haben den weichen Stoff. Es sind so viele verschiedene Texturen, die dieses Bild unfassbar spannend machen. Und genau das können wir in die Food-Fotografie mit reinnehmen, dass wir danach unsere Props auswählen, unser Essen und uns auch überlegen, okay, wie drehe ich jetzt diesen Granatapfel, damit er möglichst perfekt vom Licht angestrahlt wird. Und ja, genau das fasziniert mich an diesem Bild und inspiriert mich enorm.
Ja, ich hatte nämlich auch irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass vielleicht die Brücke von Zwischenmalerei zu Fotografie halt nicht so gut funktioniert, weil man kann ja sagen so, okay, dieses Gemälde ist halt besonders spannend, weil es halt so fotorealistisch gemalt ist. Bei der Fotografie entfällt ja dieses Fotorealistische, weil es ist immer fotorealistisch so. Und es ist jetzt gerade so schön, weil du halt zusammengefasst hast, naja, aber nicht jedes Foto ist halt so, erhascht meine Aufmerksamkeit im gleichen Maße, denn wir haben halt immer noch die anderen Komponenten, die Malerei ja halt auch hat, nämlich Licht, Texturen etc.
Farben, Komposition, Kontraste.
Meine Frage ist jetzt so, also ich habe das Gefühl, also ich weiß gar nicht mehr, das ist auch wieder so ein Bauchgefühl, was ich jetzt aber nicht mit Fakten belegen kann, dass lange Zeit eher so ein Objekt ist im Fokus, alles andere ist im Hintergrund verschwommen, irgendwie so sehr trendy war. Mhm. Dieses Gemälde ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Ne?
Alles also ist scharf.
Eben, alles ja. ist sehr knackig, sehr scharf, mhm. sehr detailreich. Man kann halt die, also fast so, ne, die Textur mhm. von den Weinblättern an den Fingerspitzen halt so spüren. Mhm. Wie ist das momentan in der Food-Fotografie? Ist das einfach so eine Stilfrage von der oder die Fotografin oder ist es auch so ein Kommen und Gehen?
Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in einer Food-Fotografie-Ära sind, wo das gar nicht so vergleichbar ist, weil wir gar nicht so krass viele Elemente im Bild haben. Vielleicht rede ich mich hier gerade um Kopf und Kragen. Also um so einen Look wie in diesem Bild zu schaffen, dass alles scharf ist, müssten wir mehrere Bilder machen, weil wir verschiedene ja. Ebenen haben und wir nur eine gewisse Schärfentiefe erreichen können. Und da müsste man dann Focus-Stacking machen. Geht alles inzwischen ja ganz easy mit der Technik. Aber das muss man sich halt auch nochmal bewusst machen. Fotografisch wäre es enorm aufwendig, dieses Bild nachzumachen. Also ja, vom Licht, vom Arrangement, aber auch ja, um das um diese ganzen Details auch so gut darzustellen. Ich denke, wir arbeiten schon noch viel mit Unschärfe. Also ich liebe auch ja. Ich liebe es auch, mit Schärfe und Unschärfe zu spielen, weil man dadurch ja dann auch nochmal den Blick lenken kann. In diesem Total. Fall funktioniert es fantastisch, weil eben so viele Details auf einen einrieseln. Aber ja, ich würde sagen, es ist ein weder noch.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt ein Bild hat, wo alles, also jedes Element halt haarscharf, obwohl das ist vielleicht auch eher so als Filmplakat irgendwie ganz gut funktioniert, mhm. aber jetzt nicht auf irgendwie so kleinformatigen Medien wie zum Beispiel Instagram-Promotion-Fotos mhm. etc. Das ist, glaube ich, dann eine Frage genau. so an, wo ist der Ort, wo halt dieses Bildmaterial zum Einsatz ja, kommt.
Genau, genau. Eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, die passt zwar zu diesem Bild, aber auch vor allem zu dem, wo wir davor drüber gesprochen haben. Ich blende es nochmal ein, bevor wir zum nächsten hüpfen. Dieses Bild erinnert mich auch sehr an die Anfänge der Food-Fotografie. Wenn wir jetzt so Kochbücher, ja, mhm. Kochbücher aus den 50ern, 60ern, nicht 50, ja, du weißt, also, ne, als es angefangen hat. Und da machen wir uns dann ja auch immer mal ein bisschen drüber lustig, finden es sehr ulkig, weil es nun mal ein anderes visuelles Erlebnis ist oder war. Aber ich finde, ne, wenn ich das Bild so anschaue, Parallelen zu Kochbüchern von damals sind schon da, ne?
Das ergibt dann vielleicht dann auch irgendwie Sinn, warum die Kochbücher so aussehen, wie sie aussehen, weil sie halt nämlich Inspiration aus einem ja. vorhergegangenen Medium halt genommen haben und das war mhm. dann halt Stillleben, Mahlzeitenstillleben aus dem 17. Jahrhundert.
Ja, das war mir noch eine sehr wichtige Erkenntnis, weil ja, da sind definitiv Parallelen vorhanden.
Sehr schön. Gut, okay. Dann würde ich vielleicht sagen, machen wir mal gedanklich vielleicht das Buch einmal zu von zu Abraham Mignon und springen mhm. zu dem letzten Bild. Das wird jetzt auch von der Beschreibung her nicht ganz so ja. aufwendig. Ich dachte, ich nehme noch mal irgendwie ein Bild mit rein, was halt ganz anders ist.
Ich glaube, das wird die längste Podcast-Folge, die ich bisher hatte.
Es ist auch eine halbe Vorlesung. Also zu.
Okay, wir haben hier ein Stillleben. Es heißt Still Life with Lemon and Cut Glass. Es ist von Maria Margareta van Oss, 1823 bis 1826. Also wir sind jetzt schon ein bisschen weiter gesprungen in der Zeit. Okay, wir haben erneut ein Hochformat. Es sieht tatsächlich nach einem 4:5 Instagram-Grid-Bildformat aus. Und es ist sehr viel weniger los. Es ist sehr viel minimalistischer als das, was wir davor hatten. Wir haben generell eine sehr warme Farbgebung. Wir haben wieder einen dunkelbraunen Hintergrund. Wir haben eine Tischplatte, also genauso wie du es bei den letzten Bildern beschrieben hattest. Der Tisch nimmt quasi die ganze Fläche vom Bild horizontal ein. Wir haben jetzt diesmal keine Tischränder. Auf diesem Tisch, ganz zentral platziert, wobei, nee, nicht ganz zentral, etwas rechts vom Zentrum, haben wir eine weiße Schüssel mit golden-gelben Details. Und in dieser Schüssel liegt eine Zitrone. Und das Besondere an dieser Zitrone ist jetzt, dass von ihr die Schnittkante ist zum Betrachter geneigt und die Schale. Kennst du das, wenn man so eine Clementine schält und sie möglichst an einem Stück komplett abmachen möchte, aber so schmal wie möglich? Genau so ist es mit dieser Zitrone. Die Schale, die macht quasi einen kleinen Bogen über die Zitrone hinweg und endet dann auch wieder im Teller, wo daneben dann auch das abgeschnittene Stück mit dabei liegt. Und drumherum haben wir ein paar Blätter. Und da, also es sind definitiv keine Zitronenbaumblätter. Wir sehen da auch, dass da so eine, ein blaues Blümchen noch keck hervorguckt hinter dem Teller. Genau. Und wenn ich jetzt nochmal näher rangehe, sitzt da eine Fliege auf der Zitronenschale drauf. Es sieht aus wie eine Fliege. Und darüber dann noch einen Schmetterling. Ich glaube, das ist ein. Ist das ein Faunauge? Ich glaube
Oh, das
schon.
weiß ich nicht.
Da ist er, auf jeden Fall ist es interessant, weil der obere Flügel bunt ist, wie man das von einem Faunauge kennt, mit den roten und blauen und weißen Details. Der untere Teil vom Schmetterlingflügel, da steht was drauf.
8p.
20, 8p. Wirst du uns bestimmt mehr zu erzählen können.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Okay, und neben diesem Teller mit der Zitrone ist noch ein wieder sehr schicker Glaskelch zu sehen mit so einem gerippten, so einer Textur, was auch wieder sehr cool ist. Man sieht das Gelb der Zitrone im rechten unteren Bereich dieses Kelches sehr schön reflektiert. Also da wird auch wieder ganz krass mit Farben und Licht gespielt. Man kann nicht sehen, ob in diesem Kelch eine Flüssigkeit ist oder nicht. Das sieht für mich eher aus, als sei er leer. Er steht da nur als hübsches Beiwerk. Ich glaube, damit sind wir sogar schon am Ende der Beschreibung, also der einfach nur bildlichen Beschreibung.
Ich habe nämlich dieses Bild als kleinen Kontrast, aber halt auch so ein bisschen als Abschluss mitgenommen. Denn zeitlich ist es halt viel, viel später als die anderen Mahlzeiten stillleben. Und es ist halt hier auch so ein bisschen die Frage, kann man das überhaupt als Mahlzeiten stillleben hier durchgehen lassen? Ne? Weil das ist ja halt nicht so. Das einzige Lebensmittel ist halt eben die Zitrone und alles andere sind halt, also und dann sind da halt Fliege und Schmetterling halt noch drauf. Aber ansonsten sind das halt eher so Objekte. Und tatsächlich ist halt auch die Malerin eher für ihre, für das Genre Vanitas-Malerei halt bekannt. Und halt diese Darstellung, also diese halb aufgeschnittene Zitrone, die haben wir tatsächlich öfters in den Mahlzeiten stilllebend davor und danach halt auch, aber nicht ausschließlich. Vanitas ist halt nochmal ein anderes Genre von Stillleben. Da geht es halt, das hatten wir ja im Kunst-LK ganz oft. Vanitas Stillleben haben eine ganz andere Message. Also da geht es zwar auch immer irgendwie ein bisschen zwischen den Zeilen um Reichtum, Wohlstand etc. Wann geht es nicht um Wohlstand und Reichtum und Status, ne? Aber anders als bei den Mahlzeiten Stillleben geht es halt nicht um die Darstellung von einer gedeckten Tafel, sondern eher um die Vergänglichkeit des Lebens. Dass du halt tatsächlich auch so Schädeldarstellungen halt so hast und auch sehr viel.
Ich erinnere mich, ja.
Ich glaube, Dark Academia ist ja halt auch irgendwie so ein Stil, eine Ästhetik. Ja, genau, ich glaube, so nennt man das ja, ne? Dark Academia ist ja halt auch eine sehr zeitgenössische Ästhetik. Und Vanitas-Malerei würde perfekt in diese Dark Academia-Ästhetik reinpassen. Es ist tendenziell eher ein bisschen dunkler und düsterer. Es geht sehr viel um Bildung, die Künste, also jetzt wirklich Musik, Literatur, Gedichtsbände sieht man da ganz oft. Manchmal sieht man halt auch irgendwie so eine leere Staffelei. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen dieser Mut. Und ganz oft ist dann halt auch wirklich, und da denkt man halt immer so, wie passt jetzt halt die Zitrone da so rein? Aber so eine halb aufgeschnittene Zitrone deutet dann halt auch in auf die halb vergangen, also das Verging die Vergänglichkeit des
Vergänglichkeit.
Lebens. Genau. Und so also ein Motto, das immer halt so Memento Mori, gedenke den Tod, wird halt dann auch ganz oft irgendwie versteckt auf Latein in diesen Gemälden dann halt auch eingebaut.
Oder
Und das ist
8p.
eigentlich. Oder 8p, keine Ahnung. Ich habe das jetzt erst original gesehen, als ich das irgendwie runtergeladen habe.
Wo du das jetzt auch alles sagst, frage ich mich dann auch, ob die Fliege für Vergänglichkeit oder für den Tod dann eventuell
Das
stehen
kann
könnte und der
sein.
Schmetterling das Symbol von Neuanfang.
Was ich irgendwie hier noch zeigen wollte, okay, Stillleben haben halt auch andere Formen und halt auch Zutaten oder Lebensmittel können halt auch in einem anderen Kontext außer halt Mahlzeiten, Stillleben arrangiert werden.
Hm.
Und halt auch zum Beispiel als Props für Vanitas-Malerei, aber man sieht ja auch irgendwie ganz oft Modefotografie, wo dann halt Lebensmittel, Früchte etc. halt auch als Prop genutzt werden.
Mhm.
Genau. Und das war jetzt eigentlich eher so als Schlusswort gedacht.
Nee, ich finde es super, auch was du jetzt erwähnt hast mit Mode als Foodfotograf, vor allem wenn du davon leben möchtest, wenn du das Ganze zu deinem Business machst, zeigt das halt, es gibt noch so viele andere Bereiche, in die man reinschauen kann. Und es hat mir tatsächlich letztens mein Coach geschrieben und hat mir einen Post geschickt, wo halt auch für ein Modeshooting Food arrangiert wurde. Das dann auch vielleicht jetzt nochmal für alle ZuhörerInnen, Foodfotografie kann im weitesten Sinne auch in die Produktfotografie reingehen, Stilllebenfotografie, was jetzt nicht unbedingt mit Rezepten zu tun hat. Think out of the box.
Wenn wir jetzt nochmal irgendwie zu der Eingangsfrage zurückkommen, und zwar gibt es Möglichkeiten, als zeitgenössische Foodfotograf in die Arbeit zu bereichern, indem man irgendwie Mahlzeiten, Stillleben oder allgemein Stillleben, mhm, muss ja nicht unbedingt Mahlzeiten stilllebend sein, mhm, betrachtet. Wenn du jetzt nach dieser Einführung in die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts, was wäre dein Fazit, was wäre dein Urteil dazu?
Also wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele Dinge aus den einzelnen Bildern rausziehen können, ne? Dass die ganzen Grundprinzipien der Foodfotografie, der Fotografie in der Malerei ja zu finden sind. Ne, also müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen mit Licht und Texturen und Komposition. Da haben, glaube ich, alle schon sehr viel rausziehen können. Was ich abschließend noch als eine weitere Erkenntnis mitgeben möchte, ist, dass wir auch gerne mal unseren Prozess etwas entschleunigen dürfen und uns mehr Zeit dafür nehmen dürfen, ein Bild zu komponieren, uns zu überlegen, wie möchte ich dieses und jenes jetzt legen, damit es so perfekt wie möglich aussieht, dass wirklich jede Entscheidung, die wir treffen, eine bewusste ist. Und das kann man, glaube ich, sehr gut aus der Malerei herausnehmen, denn wenn wir jetzt so vom Tempo her drauf schauen, ist die Malerei ja ein noch viel entschleunigter Prozess und dadurch sind halt so viele Entscheidungen extrem bewusst getroffen, weil da kannst du nicht nochmal eben aufs Knöpfchen drücken. Und das habe ich auch in meinem Fotostudium in den ersten Semestern gelernt. Da durften wir nämlich zurück in die analoge Fotografie reingehen.
Ah,
wo dann ein Foto einmal auslösen halt auch 2 Euro gekostet hat, weil das halt auch teure Mittelformatfilme waren. Und das hat mir so viel darüber, so viel mitgegeben, meine Prozesse zu entschleunigen und viel bewusster zu tun, was ich da eigentlich mache.
Würdest du sagen, dass halt auch irgendwie die digitale Kamera manchmal mit einer analogen Kamera auszuwechseln eine gute Übung halt einfach ist? Also das zwischendurch zu machen. Du meintest gerade, das hattest du das letzte Mal im Studium gemacht. Könnte man ja halt auch einfach zwischendurch mal irgendwie machen, wenn man das irgendwie eine kreative Blockade hat oder irgendwie
könnte
sowas.
Könnte man machen. Ich, für mich persönlich war dann nach dieser analogen Phase das Ganze auch schnell vorbei, aber das ist nur meine persönliche Sache. Für sich vielleicht dann auch mal die Aufgabe stellen, ich löse erst aus, wenn ich mein Setup fertig habe und wenn, mhm, ich der Meinung bin, das ist ein geiles Foto. Und dann auslösen und gucken, und ist es schon ein geiles Foto? Und dann wieder neu arrangieren, arrangieren, arrangieren und dann erst wieder auslösen. Muss nicht unbedingt mit analog sein, aber sich wirklich mehr Zeit nehmen, bevor man auslöst und guckt, was passiert ist.
Wir hatten jetzt Arrangement und Lichtsetzung ganz viel besprochen. Einmal, weil die Gemälde das halt einfach hergegeben haben, aber, mhm, auch, weil du selber als Person so ein kleiner, man hat so richtig gemerkt, dass du so bei dem zweiten Gemälde wirklich komplett ausgerastet bist aus Licht. Für all diejenigen, die fotografisch arbeiten und sagen so, oh, Licht ist tatsächlich etwas, womit ich mich gar nicht beschäftigt habe. Hast du da zufällig ein Angebot für diese Menschen, die dieses Bedürfnis haben? Und nun ein Wort von unserem Sponsor.
Hätte man es subtiler machen können? Ich glaube nicht. Ich liebe es. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, noch so krass über Lichtkunst zu reden, denn alle, die hier zuhören, kennen meinen Signature-Kurs ja eigentlich schon und wissen, dass er existiert. Wissen vielleicht noch nicht, dass ich den Preis ein bisschen abgeändert habe und es jetzt eigentlich gar keine Ausrede mehr gibt, diesen Kurs nicht zu kaufen. Ich habe es schon gesagt, als wir uns diese ganzen Gemälde angeguckt haben, die haben das bei Tageslicht gemacht. Ich stelle mir gerade die Frage, was diese niederländischen, belgischen Maler aus dem 17. Jahrhundert gemacht hätten oder wie die ausgerastet wären, wenn sie schon Kunstlicht zur Verfügung gehabt hätten und ihr Set so aufbauen können, dass es halt permanent so aussieht, wie sie es haben wollen. Was hätte das für die bedeutet?
Ich glaube, die wären auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden.
Aber mal angenommen, das nicht.
So, wow, somebody is killing the bus here.
Also wenn diese Maler damals schon die Mittel gehabt hätten, die wir heute haben, hätten die ja so viel schneller und effektiver arbeiten können. Und das ist etwas, das ich immer sage, Leute, Tageslicht ist schön und gut, aber ihr könnt das Gleiche sehr viel entspannter und sehr viel vielfältiger mit Kunstlicht erreichen. Und all das lernt ihr bei mir in Lichtkunst. Ich packe euch die Informationen in die inzwischen sehr lang gewordenen Shownotes mit rein. Guckt es euch an. Ihr wisst, wie ich über Licht abnörde. Habt ihr heute auch alles gehört. Und genau das erwartet euch dann eben auch in Lichtkunst, wo wir ganz genau reingehen, wie ihr mit Licht arbeitet, wie ihr Licht für euch ja formen könnt, sodass halt wirklich alles genau so aussieht, wie ihr das haben möchtet. Ey, June, vielen Dank für diesen tollen Exkurs. Ich habe richtig viel gelernt. Ich hatte super viel Spaß. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben auch so ein bisschen Spaß an der Malerei finden können. Also ich hoffe spätestens jetzt. Ich glaube, wenn du jetzt Künstler bist und eine sehr visuelle Ader hast, dass das für dich interessant ist. Ich gehe jetzt also einfach mal davon aus, dass wir alle extrem viel Spaß hierbei hatten. Schreibt gerne in die Kommentare oder bei Instagram, wie euch diese Folge gefallen hat, was ihr dabei gelernt habt. Ich werde euch Junes Account natürlich auch verlinken. Vielen, vielen Dank für alles, liebe June. Komm gerne mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.
Tschüssi!